Friede mit dir. Wenn man sich auf einen Besuch vorbereitet, dann ist es ein bisschen die Frage, wer kommt. Ich denke mal, wenn die Nachbarin kommt, die dreimal in der Woche da ist, dann ist die Vorbereitung ein bisschen anders, wie wenn der Bürgermeister kommt oder vielleicht sogar der Bundespräsident. Bei der Nachbarin räume ich vielleicht nur ein bisschen einen Sessel frei, damit sie hinsetzen kann. Beim Bundespräsidenten werde ich sicher die ganze Wohnung putzen und auch die Vorhänge waschen. Ja. Und jetzt kommt Weihnachten. Und wie wir darauf zugehen, ist eine Frage, wer kommt denn? Und der Johannes hat schon gesagt, Jesus kommt, wir wissen das. Und ich möchte einfach versuchen, diesen Jesus noch einmal ein bisschen darzustellen. Es wird nichts Neues sein. Und trotzdem hoffe ich, dass er uns größer wird. Ich lese dazu, genau, Hebräer 1, 1 bis 3. Genau, danke. Immer wieder hat Gott schon vor unserer Zeit auf vielfältige Weise, Art und Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von der Last unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gebührt. Wenn man sich diesen Text anschaut, dann geht er so in der zeitlichen Reihenfolge, ist es ein bisschen durcheinander. Ich möchte euch versuchen, das zu zeigen, genau. Bevor Jesus auf die Erde kam, war er Gott, steht da. Durch ihn schuf Gott Himmel und die Erde. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Und dann war er auf der Erde als Mensch. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Auf der Erde haben wir ihn gesehen, hat er geredet. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters. Durch seinen Tod hat er uns von der Last, der Sünde, der Schuld befreit. Und dann gibt es da noch, dann ist Jesus wieder Gott geworden, oder ja, und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Und ihm hat er einen Ehrenplatz gegeben. Wir kennen alle diese Worte. Ich möchte trotzdem da ein bisschen noch weiter drauf eingehen. Und da ein Satz, habe ich mir gedacht, den möchte ich da herausheben, der ist einfach... Immer gilt, es gilt mehr immer, aber denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Ja. Und ich möchte einfach versuchen, Jesus als Gott anzuschauen, Jesus als Mensch anzuschauen und dann ein bisschen zu schauen, was bedeutet das für uns. Also gar nichts Neues, gell? Aber vielleicht hoffentlich doch. Jesus ganz Gott. In den letzten Zeiten sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Im Vers 4, in der Stelle, den habe ich nicht gelesen, steht, Gott hat Christus seinen Sohn genannt. Jesus Christus wird von Gott selbst als sein Sohn bezeichnet. Auch bei der Taufe passiert das, dass wie Jesus getauft ist, diese Stimme aus dem Himmel kommt und Gott selber spricht und sagt, das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich wohlgefallen. Und Vers 2a unserer Stelle steht dann, durch ihn schuf Gott Himmel und die Erde. Und dann kommt der ganze Schöpfungsbericht in der ersten Buch Mose. Dort sehen wir, im ersten Buch Mose steht, dass Gott alles geschaffen hat. In unserer Stelle wird deutlich, Gott hat durch Jesus, er hat Jesus beauftragt, das Universum und das Ganze zu schaffen. Nichts gibt es, weder Sichtbares noch Unsichtbares, was Jesus nicht geschaffen hat. Das ist so eine gewaltige Aussage und mir hilft's und ich möchte ein bisschen mitnehmen, hineinnehmen in mein Berufsleben. Ich war Entwickler, 40 Jahre lang. Ja, das ist einer der Sensoren, die ich und mein Team entwickelt haben. In diesem Sensor, wenn man den in die richtige Maschine hineinsteckt und ein paar Tropfen Blut hineingibt, dann kann dieser Sensor 10 verschiedene Parameter im Blut messen. Da stecken mehrere hundert Jahre an Entwicklertätigkeit drinnen. Es war sau schwer. Wenige Wochen in meinem Leben habe ich nur 40 Stunden gearbeitet. Es war wirklich herausfordernd, diese Dinger zu machen. Wir haben viele Sensoren gemacht. Es war wirklich herausfordernd. Es war schön, aber es war wirklich herausfordernd. Jetzt vergleichen wir das einfach mit dem, was Jesus getan hat. Wenn wir einen neuen Sensor entwickeln sollten, dann war das Erste, was wir gemacht haben, dass wir angefangen haben, in der Literatur zu lesen, hat das schon irgendwer gemacht? Kann man da irgendwo irgendwas lernen? Und immer haben wir was gefunden, ganz was Neues haben wir nicht gemacht. Und dann haben wir eben angefangen und so weiter. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen erklären, aber wir haben Chemikalien gehabt. Ja, wir haben ein Natriumchlorid bestellt oder viele andere Sachen. Wir haben die einfach bestellt. Jesus, der hat keine Chemikalien gehabt. Er hat nicht einfach sagen können, das brauche ich jetzt. Er hat sich's ausdenken müssen und machen müssen. Ein Salz oder irgendwas ganz Einfaches. Wir haben Strom gehabt. Wir haben Maschinen gehabt. Wir haben Messgeräte gehabt. Wir haben später dann auch Computer gehabt, am Anfang noch nicht. Jesus hatte das alles nicht. Nix war da. Nix. Ja. Mir helfen diese Gedanken, die Größe und Göttlichkeit Jesu zu erahnen, sich ein Universum auszudenken, da muss man wirklich Gott sein. Was ist mein Fuzzi-Sensor dagegen? Und es war so schwer. Und alle, die sonst irgendwo entwickeln, die wissen das. Es ist so schwer, weil haben wir nur die Sachen genommen, die eh da waren und halt ein bisschen anders zusammengemischt. Ja. Das kann nur Gott. Und es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Und ich weiß, ich habe das schon manchmal gemacht. Aber für mich in das Universum zu schauen, ich möchte zwei Blicke in diese Schöpfung hineintun. Einmal in die Universum und dann einmal in eine ganz kleine primitive Pflanze. Das Universum, die Sonne, die brauchen wir, gell? damit es bei uns warm ist und damit wir Licht haben. Und allein sich das auszudenken, wie funktioniert denn das, ist gewaltig gewesen. Gell? Um diese Wärme zu erzeugen, verbrennt die Sonne von sich selber jede Sekunde 4 Millionen Tonnen. 4 Millionen Tonnen, das sind 100.000 Schwerstlaster, die jede Sekunde verliert die Sonne dieses Menge an Material. Und sie ist so groß, dass sie das noch über 4 Milliarden Jahre machen kann. Können Sie euch vorstellen, sowas zu machen, sich sowas auszudenken, diese atomaren Prozesse, dass diese Hitze entsteht, dass die Sonne, die was weiß ich, wie weit weg ist, dass das passt dann bei uns, dass entsprechend warm ist, und dann das Material zu machen? Wer muss das sein? Unsere Milchstraße, die Sterne, die wir sehen mit freiem Auge, ist ein kleiner Teil, ein winzig kleiner Teil davon. Da sind 100 bis 300 Milliarden Sonnen. Wir Menschen, wir sind nicht in der Lage, sie genau zu zählen. Und Gott, Jesus, hat sie gemacht. Und hat sie nicht als einen Klumpen gemacht, sondern als Sterne, verschiedene Sterne, die da im Weltall sind. Aber es geht weiter. Es gibt andere Milchstraßen und andere Milchstraßenhaufen. Könnt ihr euch diese unwahnsinnige Menge an Material vorstellen, die Jesus gemacht hat? Man nimmt an, dass es mehr Sonnen gibt, so wie unsere Sonne. Ja? Unsere Sonne ist eine mittelgroße Sonne, die ist gerade so irgendwo in der Mitte. Man nimmt an, dass es mehr Sonnen gibt als Sandkörner am Meer. Beides kann man nicht zählen, man kann es nur abschätzen. Und dann stehe ich da und sage, schau, was ich Tolles gemacht habe. Nein. Ich kann mich nur hinknien, gell, vor Gott. Eigentlich ist das noch viel zu aufmüpfig. Ja, vor diesem unendlich großen Gott. Nach der Erschaffung des Universums und der Erde ist es aber, für Jesus war es ja nicht fertig. Gell? Er hat ja dann die ganzen Pflanzen und Tiere und uns Menschen machen müssen. Darüber könnte man jetzt ewig reden, gell? Ein ganz kleines Beispiel. Das ist ein Bild von der Brennnessel. Wahrscheinlich hat sich jeder schon einmal geärgert über die Brennnessel. Dabei ist sie sehr gesund angeblich. Und zwar auf der linken Seite ist der Stängel der Brennnessel, auf der rechten Seite ist das Blatt Oberfläche. Ich habe das aus dem Internet, ich habe die Quelle angegeben. Aber das Spezielle daran ist, das Dickere, ich muss euch das erklären, das ist ganz weich. Und da drinnen ist Gift. Da vorne, das ist ganz hart. Das ist wie eine Spritzennadel. Ja? Und die läuft da vorne zusammen und da oben, das sieht man nicht genau, ist so eine Kugel, das die Spritzennadel zumacht. Und da oben, das ist ganz spröde. Und wenn man ankommt, wenn irgendwer ankommt, dann bricht das Kugel ab und es entsteht eine ganz schräge Fläche, so wie bei einer modernen Spritzennadel. und die bohrt sich dann in unseren Finger oder so hinein. Und dadurch, dass sie sich hineinbohrt, wird es da hineingedrückt in das Weiche und das Gift, tschack, kommt raus und brennt. Das musst du mal ausdenken. Und die Brennnessel, die primitive Brennnessel, primitiv in Anführungszeichen, holt sich alles aus der Erde raus, aus der dreckerten Erde, sage ich jetzt, gell? Und macht da was Weiches, da was Hartes, da eine Sollbruchstelle und da drinnen ein Gift. All das hat Jesus gemacht, hat sich's ausgedacht und gemacht. Ich denke mir oft, vor diesem Jesus sich flach auf den Boden werfen und nur mehr einfach am Boden liegen, ist noch immer viel zu aufmüpfig. Vor dieser gewaltigen, unglaublichen Weisheit und Macht. Ja, das ist der Gott, an den wir glauben. Aber er ist nicht fertig. Ihn hat er zum Erben über alles eingesetzt, steht in unserem Text. Es wird klar, Gott Vater hat Jesus eingesetzt. Gott Vater steht drüber, aber er hat Jesus eingesetzt als unumschränkten Eigentümer und Herrscher über alles, was existiert. Schauen wir weiter. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Kolosser 1,15 sagt dasselbe. Jesus selber sagt auch einmal, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Mir kommt vor, das, was ich bisher gesagt habe, das ist eher diese Machtfülle, diese unglaubliche Machtfülle. Jesu und Gottes. Aber in Jesus anschauen, da geht es auch um das Wesen Jesu. Wie ist er? Wir sehen seine Macht in der Bibel über Wellen, über Wetter. Wir sehen seine Macht über Krankheit. Und das gibt uns Trost jetzt, oder? Als Gemeinde. Und so weiter. Aber wir sehen auch sein Wesen. Also die Menschen sah, bekam er Mitleid mit ihnen, weil sie ohne Gott umherirren wie Schafe ohne Hirten. Als er gefragt wird, was das Wichtigste ist, sagt er, die Liebe zu Gott und zu den Menschen. In 1. Korinther 13 sagt Paulus, wenn ich alles könnte, alles wüsste, ja, aber ich wäre nicht durch die Liebe motiviert. Es wäre nichts. Wenn Jesus uns sagt, dass die Liebe zu Gott und dem Menschen so ganz zentral ist, dann ist klar, dass er auch so ist. Wenn ich noch so toll predigen könnte, wenn ich diese Sensoren nicht in Hunderten von Jahren, sondern in ein paar Minuten entwickeln könnte, und ich hätte die Liebe nicht, wäre ich nichts vor Gott. In Jesus wird Gottes Wesen sichtbar. Und soweit ich sehen kann, in diesen zwei Kernausprägungen, diese unglaubliche Macht und diese unglaubliche Liebe. Wenn wir anderen von Jesus erzählen, dann erzählen wir von diesem Jesus, der davon gekennzeichnet ist. Von dem unglaublichen Macht, Fülle und unfassbarer Liebe. Wir können ihn heute nicht mehr direkt sehen, aber wir können in dem Buch von ihm lesen und ihn so staunend immer mehr kennenlernen. Und jetzt stehen wir als Gemeinde da und wir haben gebetet für den Bernie, für den Martin. Ja. Und ich rede von der Macht und der Liebe und trotzdem sind sie krank, schwerst krank und wir wissen nicht, was nächste Woche sein wird. Und wir können uns nur anhalten dass er sie gesund machen kann. Ja. Und wenn er andere Pläne hat, bessere Pläne hat, dann können wir das auch nur akzeptieren, dankbar akzeptieren, demütig akzeptieren. Wir verstehen vieles nicht. Mir hilft es, in die Schöpfung zu schauen, ihm mehr zu vertrauen. Gehen wir weiter. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Ohne Jesus würde die Welt auseinanderfliegen. Ganz simpel, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich habe euch ein kleines Beispiel mitgebracht. Das ist so ein es ist weich, braucht keine Angst haben. Ja, schauen wir, ob das geht. Ja, so kreist die Erde um die Sonne. Ein bisschen anders, es ist nicht ganz genau gleich, das Bild, aber ungefähr so ist es. Ja? Was würde passieren, wenn ich diese Schnur zerschneiden würde? Sie würde, je nachdem, wann es zerschneit, würde sie vielleicht, tschack, das Ding da hinausfliegen und einen von euch treffen. Die Schnur von der Erde ist genau richtig lang, damit wir nicht verbrennen, damit es nicht zu heiß ist und damit es nicht zu kalt ist. Wenn die Schnur zwischen Erde und Sonne zerschnitten werden würde, würden wir zack ins Universum rasen und wir würden sehr schnell erfrieren, alle miteinander. Wenn sie zu eng wäre, würden wir in die Sonne fallen und würden verbrennen. Jetzt wissen wir aber alle, da ist keine Schnur zwischen Erde und Sonne. Gell? Das ist nicht da. Die Physiker und Astronomen sagen, da gibt es wahrscheinlich gibt's da Gravitonen, nennen sie das Zeug. Hat aber noch keiner gesehen. Vielleicht finden wir es einmal, wahrscheinlich finden wir es einmal irgendwas. Weiß. Irgendwas muss da sein, aber wir kennen es nicht. Jahrhunderte Forschung, wir wissen es noch nicht. Jesus hält das Universum zusammen. Gell? Und wir merken es gar nicht, wie er das tut. So, das ist mein Ausflug in die Astronomie. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Soweit Jesus als Gott. Ich meine, ihr wisst, dass man wochenlang mehr davon sagen könnte. Ich möchte noch auf die zweite Seite schauen. Jesus als Mensch. Irgendwie ganz funktioniert. Kannst du bitte eins weiterschalten? Genau. Nein, eins zurück bitte. Aber kannst du auch da lassen, ist egal. Eins weiter bitte. Ja. Okay. Ist okay. Durch seinen Tod hat er uns von der Last unserer Schuld befreit. Wir wissen das, Jesus wird Mensch und lässt sich von den von ihm geschaffenen Menschen töten. Der, der alles geschaffen hat, wird Mensch. Philipper 2, 6 und 7, obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Er verzichtete darauf. Er wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod. Jesus verzichtet auf diese göttliche, unfassbar riesige Macht, auf diese göttliche Gestalt. Und zusätzlich erniedrigte er sich zu einem Menschen, zu einem Sklaven. Er wird Mensch, um sich von seinen Geschöpfen töten zu lassen. Es gibt nichts, was das beschreibt. Das ist jetzt wirklich ein Märchen. Ich habe mir gedacht, vielleicht könnte man es ein bisschen so beschreiben. Wenn irgendein Bürger eines Landes, ja, sein ganzes Geld verspielt und niemand Besonderes, sondern irgendwer, und auch noch riesen viel Schulden auf sich lädt, selbst verschuldet. Und die einzige Chance für ihn ist, dass er sich als Sklave verkauft, um diese Schuld abzuzahlen. Und dann kommt der König des Landes und sagt, no, nicht der wird verkauft als Sklave. Ich, der König, lass mich verkaufen für den. Das ist so ungefähr, kein irdischer König würde das machen, oder? Nie und nimmer. Ja. Der Verzicht Jesu. Jesus tut's. Was für eine Haltung. Der Verzicht Jesu auf seine göttliche Fähigkeit war umfassend. Manchmal denkt man ja, Jesus hat's leicht gehabt, gell? Weil irgendwie war er doch ganz viel Gott auch und der ist dann so irgendwie durch die Welt geschwebt und hat alles heilen können und so weiter. Er war ganz Mensch. Er hat ganz verzichtet. Er wird müde, er weint, er lacht, er isst, er schläft, er hat Angst. Er ist Mensch. Es gibt zwei wesentliche Unterschiede. Er wird vom Heiligen Geist gezeugt, das heißt, er ist ohne diese Grundsünde, in der wir alle geboren werden, und er lebt ohne Sünde. Ich denke, er hätte sündigen können. Aber er hat es nicht getan. Das ist der zweite Unterschied aus meiner Sicht. Kein einziges Mal in seinem Leben hat er gesündigt. Und so kann er sich hinstellen und sagen, schaut mich an. Schaut ihn an. Ja, ihr seht den Vater. Er hat sich als Mensch, war er 100% gehorsam und hat sich kreuzigen lassen. Und hat nun einen Ehrenplatz eingenommen. Vielleicht geht es diesmal irgendwie, kommen wir halt nicht zusammen. Genau, den Ehrenplatz im Himmel hat er eingenommen. So, jetzt noch einen kurzen Moment. Was hat das mit uns zu tun? Durch seinen Tod hat er uns von der Last unserer Schuld befreit. Hast du in deinem Leben Schuld auf dich geladen? Ich schon. Gottes Gebote übertreten? Ich schon. Das kann heute passiert sein, das kann vor Jahren passiert sein. Du hast es vielleicht versucht zu unterdrücken, Deckel drauf, aber irgendwann poppt es hoch. Es ist wieder da. David hat das erlebt. Genau, Psalm 32, Vers 5. Als ich es verschwieg, meine Sünde, da verfielen meine Gebeine. Ja, und so weiter. Und David bekennt dann und kommt in eine neue Freiheit hinein. Er lebt Vergebung, Befreiung. Das ist das, was Jesus am Kreuz tat. Entlastung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß, wie oft ich in meinem Wohnzimmer gesessen bin und Sünde bekannt habe und Befreiung erlebt habe. Vergebung erlebt habe. Er hat uns von der Last unserer Sünde befreit. Ich merke dann, manchmal fällt es mir schwer, das zu glauben. Und ich hänge dann weiter daran, dass ich ja so ein schlechter Mensch bin. Ja, das stimmt. Aber mir ist vergeben. Von der Last der Sünde befreit. Wir können heute, jetzt, es ist Advent, wir können jetzt anfangen, Jesus ernst zu nehmen und zu sagen, Halleluja, danke, dass du mich von der Last der Sünde befreit hast. Ja. Und er hat ihn auch zum Erben über alles eingesetzt. Jesus ist Erbe über alles. Und wir, jeder, der glaubt, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist und für unsere Sünden gestorben ist und jetzt zu Rechten Gottes ist, auferstanden ist, der ist Miterbe Jesu. Römer 8,17. Ich glaube, habe ich hier da. Als seine Kinder sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Miterben mit dem, der dieses Universum gemacht hat. Römer 8,17 sagt uns, dass dieses Miterbe-Sein auch ein Stück bedeutet, mit Jesus zu leiden, solange wir hier auf Erden sind. Aber wir werden mit Jesus das Universum miterben. Und da möchte ich euch noch auf einen Vers hingenau. Der ist schon noch einmal ein Hammer, gell? Wer durchhält und den Sieger ringt, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, sagt Jesus, zur Rechten Gottes. Jesus nimmt unser Miterbesein so ernst, dass er uns mit einlädt, auf seinen Thron zu sitzen. Ich glaube nicht, dass ich es dort sehr lange aushalten werde. Ich glaube, ich werde sehr schnell wieder runtergehen und mich hinwerfen vor Gott und ihn anbeten. Aber die Einladung steht da. Er hat den Ehrenplatz eingenommen und macht uns zu Miterben. Wir dürfen mit ihm am Thron sitzen. Genau, danke. Dieser Jesus hat in Matthäus 28 gesagt, erzähl's den Menschen von mir, von meiner Macht, von meiner Liebe. Lehrt sie von mir und lehrt sie, mir zu gehorchen. Und habt keine Angst, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen, dann erzählen wir nicht von einem Waschlappen. Wir erzählen vom allmächtigen Schöpfer des Universums. Wenn dieser Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Jesus, ganz Gott, verzichtet auf seine Göttlichkeit und wird ganz Mensch. Warum? Um zu sterben und auferweckt zu werden und so uns die Möglichkeit zu öffnen, mit ihm in Ewigkeit zusammen zu sein. Mit ihm auf seinem Thron zu sitzen. Normalerweise, wir haben vor einigen Monaten haben wir gehört vom Herodes, ja, einem dieser typischen Könige, die alle ihre Kinder und so weiter umgebracht haben und wer ihnen irgendwie nahe kommen konnte, haben sie umgebracht als Könige, damit sie nur ja selber möglichst lang an der Macht sind. Und Jesus macht genau das Gegenteil. Er lässt sich umbringen, damit wir mit ihm an der Macht sind. Da steht einem das Hirn. Oder? Jesus ist. Ich möchte auch diese Punkte weglassen. Jesus ist ganz viel, aber Jesus ist auferstanden. Er lebt. Zum Schluss einfach noch mal ganz kurz zurückkommen auf Bernie und Martin. Ich finde es so ermutigend, dass wir diesen allmächtigen Gott haben. Und wir haben das schon im Gebet ausgedrückt. Wir dürfen ihn bestürmen, dass er die beiden und andere heilt. Dass sie nächste Woche aufgeweckt werden und wieder zurückkommen ins Leben. Wir mit ihnen weitergehen können. Wir dürfen ihn bestürmen. Der, der das Universum gemacht hat, der kann auch das. Er ist unendlich liebevoll. Aber wenn er es nicht macht, wenn er einen anderen Plan hat, wenn er meint, es ist besser, dass sie jetzt zu ihm in den Himmel übersiedeln. Ja, dann können wir das auch ein Stück dankbar aus seiner Hand nehmen, dass sie ihren Lauf vollendet haben. Und auf der anderen Seite ganz besonders, ja, für die Angehörigen beten. Ich weiß ja selber, wie das ist, gell? Wenn du dann allein zurückbleibst. Das ist nicht einfach, aber wir dürfen an diesen liebenden Gott glauben und ihm vertrauen. Amen.